Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Drogensüchtige Nazi-Marionetten, die Raketenangriffe auf das eigene Volk inszenieren. Die Propagandamaschinerie in Russland fährt alles auf, um den Feind möglichst monströs und unmenschlich erscheinen zu lassen. Diese Entmenschlichung des Gegners ist übrigens seit jeher ein wichtiges Mittel der Kriegsführung. Sie funktioniert aber nur, wenn die Medien mitmachen und das von der Regierung gezeichnete Bild verbreiten. Wie das funktioniert in Russland und wie es manchmal auch gar nicht funktioniert, das schauen wir uns heute an in dieser Sendung. Denn nach wie vor gibt es zum Beispiel Medien, die bei dieser Propagandaschlacht nicht mitmachen wollen. Berichten wir gleich drüber. Aber wir beginnen mit einer potenziellen Achillesferse der russischen Medienberichterstattung. Denn damit Informationen, in diesem Fall Falschinformationen, die Zuschauerinnen oder den Zuhörer erreichen, muss diese Information technisch verbreitet werden. Die französische Firma Eutelsat ist in Russland für einen Großteil der Signalverbreitung zuständig. Sie ist also zumindest auf technischer Ebene mitverantwortlich für das Ukraine-Bild in der russischen Provinz. Was wäre, wenn man die für die Signalverbreitung zuständigen Satelliten hacken würde? Mit dieser Frage befasst sich eine Initiative namens Denis Diderot und sie sieht in diesen Plänen keine Sabotage, sondern eher eine Art mediale Selbstermächtigung. Alexander Bühler hat nachgeforscht und den Fernseher angeschaltet.
Narzissmus muss nicht antisemitisch sein, sondern einfach nur antirussisch oder antislawisch. Das behauptet Wladimir Solowjow, wichtigster Propagandist des Kreml, im Fernsehen. Und Margarita Simonyan, Chefin vom Sender Russia Today, sagt: Wir hätten die Ukraine binnen Stunden erobern können, aber die Ukrainer sind ja Geiseln. Geiseln, Narzissmus, die Ukraine existiert nicht, der wahre Gegner Russlands ist die EU oder die NATO oder die USA. Das sind Pseudoinformationen, die verwirren sollen. Propaganda statt Information mit dem Zweck, das Weltbild des Zuschauers Putin nahe zu machen. Seit mittlerweile 20 Jahren verbreitet der russische Staat solche Informationen in Russland. Mithilfe des französischen Satellitenbetreibers Eutelsat. Das will die Initiative Denis Diderot mit ihren Mitgliedern in ganz Europa ändern. Einer der beiden Gründer ist André Lange, Medienexperte und ehemaliger Mitarbeiter der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle. Der andere Gründer des Komitees ist Jim Filipov. Der Satellitentechniker hatte schon bei der ersten russischen Invasion 2014 die vielleicht entscheidende Idee.
I've been involved in satellite television in Ukraine.
Ich habe damals in der Ukraine im Satellitenfernsehgeschäft gearbeitet. Das hat mir viele Einblicke zur Medienlandschaft in dieser Region verschafft. Mein Grundgedanke war und ist, wenn wir es schaffen, auf der Eutelsat-Satellitenposition von 36 Grad Ost andere Medien einzuspeisen, könnten wir Russinnen eine andere Sichtweise verschaffen. Ihre eigenen Medien transportieren ja nur die Kreml-Propaganda. 36 Grad Ost, das ist die Himmelsposition, auf die Millionen russische Satellitenschüsseln ausgerichtet sind. Millionen Haushalte, die nicht mehr echte Informationskanäle wie Deutsche Welle, CNN oder BBC empfangen können. Denn die hat der russische Staat verbannt. Stattdessen nur genehme Kanäle, die von zwei russischen Unternehmen vertrieben werden. Für ein paar Rubel im Jahr bekommen die Abonnenten einen Decoder, der ihnen russische Kanäle mit Sport, Erotik oder Kinder-TV ins Haus spült. Und die klassischen Informationskanäle wie Russia 1 und Kanal 1 Russland, die mittlerweile die entgegengesetzte Aufgabe erfüllen, sagt Madeleine Roach, die für das Unternehmen NewsGuard das russische Fernsehen, vor allem Kanal 1 Russland, analysiert.
Well, just from watching the news program, not, you know, 24/7 Russian state TV. I'm not sure what would happen to me if I did that.
Ich gucke nur das Nachrichtenprogramm. Ich weiß nicht, was das mit mir machen würde, rund um die Uhr das staatliche russische Fernsehen zu gucken. Die Shows sind sehr gut produziert, sehen aus wie von CNN, als ob sie mitten aus dem Geschehen berichten würden. Aber die Sprache ist jenseits der Objektivität. Es gab etwa ein paar Beispiele über sogenannte ukrainische Provokationen, etwa darüber, dass ukrainische Neonazis tote Zivilisten schauspielern würden oder Leute ermorden würden, um das der russischen Armee anzulasten. Neulich hieß es, Kiew bereite eine Provokation unter der Führung des Westens vor. Kämpfer würden dazu in russischen Uniformen Zivilisten vor laufender Kamera erschießen. Und das würde dann der Westen Russland wieder vorwerfen. Der Westen ist also an allem schuld, ist der wahre Gegner, versteckt sich hinter den instrumentalisierten Ukrainern. Damit solche Nachrichten bei der russischen Zuschauerschaft ankommen, investiert Putins Regime viel Geld. Nicht nur in die Gehälter der wichtigsten Propagandisten, sondern auch in die Verbreitung. Eutelsat verdient etwa 7-8% ihres Jahresumsatzes mit dem Russlandgeschäft. Schließlich beziehen immer noch 70-80% der Russen ihre Nachrichten über das Fernsehen. Und das zum überwiegenden Teil via Satellit. Denn Internet, vor allem das Internet, in dem Videos ruckelfrei laufen, ist in weiten Teilen des Landes nicht vorhanden. Und hier, wo es keine konkurrierenden Informationsmöglichkeiten gibt, rekrutieren Putins Leute ihre Anhänger und die Soldaten. Das könnte man ändern, glaubt Filipov, aber dann müsste man den französischen Satellitenbetreiber Eutelsat durch Sanktionen oder einen Eingriff des Gesetzgebers in Frankreich dazu zwingen. Doch solange das Thema nicht auf höchster Ebene diskutiert wird, ignoriert Eutelsat die Vorwürfe und Anfragen der Initiative.
And I think everybody realizes how bad it is that the Russian people don't understand what's going on. I mean,
jeder versteht, dass es schlecht ist, dass die Russinnen nicht wissen, was wirklich passiert. Sie brauchen alternative Informationsquellen. Aber das Internet wird von Putin blockiert und ist nur beschränkt verfügbar. Aber Satellitenfernsehen hat eine andere Reichweite. Es gibt viele Alternativen zum staatlichen russischen Fernsehen, die per Satellit ausgestrahlt werden könnten. TV Rhein, Dosht, russische TV-Kanäle, die vorher von Putin verbannt worden sind. Das könnte ein Gegengewicht zur Propaganda sein.
Also die russische Propaganda läuft weiterhin auf Hochtouren, auch dank europäischer Technik, das berichtet Alexander Bühler. Und Alternativen zu der auf diesen Kanälen verbreiteten Geschichte vom Aggressor Ukraine, die gibt es kaum. Anfang März hat einer der letzten unabhängigen Internetsender TV Dosht unter dem Druck der Behörden seinen Betrieb eingestellt. Das neue Mediengesetz stellt eine andere bzw. eine wahre Darstellung der Kriegsumstände unter Strafe. Viele Journalistinnen und Journalisten haben das Land längst verlassen. Aber stumm sind diese Kolleginnen deswegen noch lange nicht. Im Gegenteil. Gesine Dornblüt berichtet über russische alternative Stimmen im Ausland und beginnt mit dem Beispiel Dosht.
Seit Natalia Sindejewa ihren Internetsender Dosht Anfang März schloss und Moskau verließ, überlegt sie, wie es für ihr Team weitergeht. Sie denkt über einen neuen Sender im Ausland nach, doch noch fehlt ihr ein tragfähiges Geschäftsmodell. Viele ehemalige Mitarbeiter von Dosht haben mittlerweile eigene YouTube-Kanäle gegründet. Sie senden aus Tiflis, aus Vilnius, aus Berlin und vielen anderen Städten und erreichen damit bereits zigtausende Nutzer. YouTube ist ein starkes Instrument. Sollten wir gemeinsam ein neues Projekt starten, werden wir darüber auch Menschen in Russland erreichen, zumindest solange der Kanal dort nicht gesperrt ist. Dort in Russland sieht Sindejewa weiterhin ihre wichtigste Zielgruppe. Sie spricht von Verantwortung. Es gibt in Russland Menschen, die schotten sich von allen Informationen ab. Freunde von mir zum Beispiel. Sie finden, es lebt sich so leichter. Wir haben kein Recht, diese Menschen damit davonkommen zu lassen. Wir müssen versuchen, sie zu erreichen. Aber wir müssen sehr sorgsam vorgehen, damit sie nicht auf der anderen Seite landen. Aber wie? Russische Journalisten im Exil diskutieren derzeit intensiv darüber, ob sie ein Publikum, das die Abende seit Jahren mit schrillen und hasserfüllten Propagandasendungen verbringt, mit sachlicher und informativer Sprache überhaupt noch erreichen. Diese Leute erreichen wir mit ruhiger Sprache und ruhiger Intonation eher nicht. Psychologen und Biologen sagen, dass man Propaganda nur mit ebenbürtigen Emotionen kontern kann. Nur dann bewirkst du etwas. Aber als Journalisten wollen wir so eine Sprache natürlich nicht benutzen, nicht mal für einen guten Zweck. Das ist ein Dilemma. Der Oppositionspolitiker Alexander Salavjow hat Russland schon im letzten Jahr verlassen, nachdem seine Wohnung durchsucht wurde. Er wohnt derzeit auf Zypern. Auch er arbeitet an einem YouTube-Kanal.
Diejenigen, die in Russland den Krieg befürworten, tun das nicht, weil sie für Putin sind. Es geht ihnen nicht um Politik, sondern um Psychologie. Wenn Journalisten diese Menschen erreichen wollen, müssen sie Psychotherapeuten zu Rate ziehen. Sie müssen überlegt formulieren, müssen Worte finden, die bei den Opfern der Propaganda Interesse wecken. Eigentlich sind da Ärzte gefragt, nicht Journalisten oder Politiker. Wenn Journalisten wirklich an diese Menschen heran wollen, müssen sie die Nachrichten vor jeder Ausgabe mit einem Psychotherapeuten durchgehen, der sagt, auf diese Formulierung reagiert der Patient so, auf jene so. Wir müssen diese Zuschauer wie Patienten behandeln.
Geht es nach Pavel Butorin, kommt es darauf an, die Menschen in ihrem Alltag abzuholen. Er kennt sich damit aus. Butorin ist Direktor des russischsprachigen Fernsehsenders Nastayashchee Vremya. Er gehört zu Radio Liberty in Prag. In Russland hat der Sender keine Lizenz, die Website wurde am 24. Februar gesperrt, doch die Videos sind weiterhin zum Beispiel über YouTube und Telegram abrufbar. Außer Nachrichtensendungen und politischen Diskussionen produziert Nastayashchee Vremya Reportagen aus Russland mit Reporterinnen und Reportern, die nach wie vor im Land unterwegs sind.
Unsere Autoren reisen in die tiefste Provinz. Sie reden mit den Leuten und das nicht von oben herab, sondern sie hören ihnen einfach zu. Und oft sagen die Protagonisten, niemand interessiert sich für uns, die Staatsmedien nicht, der Kreml nicht. So können wir mit den Menschen im Gespräch bleiben, indem wir über ihre Probleme sprechen. Wenn sie spüren, dass wir respektvoll mit ihnen umgehen, dann schauen sie vielleicht auch unsere anderen Sendungen über den Krieg und über Sanktionen.
Bisher werden die Live-Videos von Nastayashchee Vremya zum Krieg in der Ukraine allein bei YouTube mehrere hunderttausend Mal aufgerufen. Nach Angaben des Senders befinden sich mehr als 40% der Nutzerinnen und Nutzer in Russland.
Ein Bericht von Gesine Dornblüt. Deutschlandfunk Medias Res hier. Ja, dass es auch der Westen ist, der in hohem Maße hilft, das russische Kriegsnarrativ im eigenen Land zu verbreiten. Darüber haben wir eben schon berichtet anhand des Beispiels Eutelsat aus Frankreich. Jetzt schauen wir mal in den Westen, in westliche Medien und auf die Frage, wie weit russische Propaganda hier verbreitet ist. Eine mehr als fragwürdige Rolle spielen in diesem Zusammenhang die italienischen Medien. Ein Sender des Berlusconi-Imperiums zum Beispiel, der etwa dem russischen Außenminister kürzlich 42 Minuten monologhafte Redezeit gegeben hat. Und sogenannte Putiniani, also Putin-Versteher, die dürfen ihre Parolen längst auch auf anderen Kanälen verbreiten. Jetzt allerdings befasst sich das Parlament mit solchen Medienauftritten und eben auch mit den Medien selbst. Elisabeth Pongratz berichtet.
Senator Adolfo Urso hat viel zu tun in diesen Tagen. Er ist der Präsident von COPASIR, dem Parlamentarischen Ausschuss für die Sicherheit Italiens. Im Visier momentan die Kommunikation rund um den Krieg in der Ukraine. Wir wissen, dass es seit langem eine Desinformationsmaschine gibt, die ihre Büros in Moskau oder in St. Petersburg und anderen Teilen Russlands hat, mit Leuten, die rekrutiert werden, um Falschnachrichten zu erstellen und sie durch Berge von Trollen und Social-Media-Kampagnen zu verbreiten. Wir müssen die Selbstverteidigung sicherstellen. Anhörungen am laufenden Band, so könnte man momentan die Arbeit des Ausschusses beschreiben. Der Generaldirektor der Senderfamilie Rai ist da gewesen, die Direktoren der Geheimdienste oder der Präsident der Medienaufsichtsbehörde AGCOM. Es geht um das, was beispielsweise im italienischen Fernsehen zu hören ist. Ich verstehe, dass Sie eine theoretische Frage stellen, weil Sie nie dort waren. Und wenn ich sage, dass so viele Menschen in Mariupol die Grenze nach Russland überqueren, weil sie auf russischem Gebiet Frieden finden wollen, werden Sie vielleicht lächeln und Nein sagen. Aber ich war mit ihnen dort. Ich habe ihnen geholfen. Die russische Journalistin Nadana Friedrichson tauchte wie hier auf dem Kanal La Sette über Wochen in verschiedenen Talkshows auf. Mal wurde ihr widersprochen, mal nicht. Auch Julia Vityatseva wird zugeschaltet. Via Twitter wünschte sie sich jüngst den Abschuss einer Rakete über Turin, wo die Ukraine den Eurovision Song Contest gewonnen hatte. Die größte Aufmerksamkeit bekam jedoch Zuna Bianca von Rete Quattro, der zum Berlusconi-Konzern gehört. Der russische Außenminister Lavrov durfte 42 Minuten lang russische Propaganda verbreiten. Der Moderator unterbrach ihn nicht. Francesco Siliato arbeitet seit vielen Jahren als Medienanalyst und lehrte an der Mailänder Politecnico-Universität. Mit dem Auftritt Lavrovs sei dem privaten Sender ein Scoop gelungen. Als die Talkshows kamen, lag die Betonung auf Show und nicht auf Talk. Es hat gleich so begonnen mit Mediaset, also mit dem Start des privaten Fernsehens. Es muss Show machen, denn es ist ja mit Werbeeinnahmen verbunden. Der Sicherheitsausschuss hat nach den ersten Anhörungen beschlossen, eine Untersuchung zu den verschiedenen Formen ausländischer Desinformation und Einmischung einzuleiten. Dabei geht es zum einen um die Auftritte der sogenannten Putiniani, zum anderen um Cyberangriffe, die vermehrt Websites von Institutionen getroffen haben, wie etwa des Verteidigungsministeriums oder der Polizei. Der Bericht wird dem Parlament vorgelegt. Man hofft auf bessere Kontrollen. Generell, so Urso, soll das Bewusstsein gestärkt werden. Mehr darüber sprechen, denn damit werden Antikörper entwickelt. Das bedeutet, dass wir unsere Bürger gegen Fehlinformationen und Manipulationen und damit auch ausländische Einmischung impfen. In dem Bewusstsein, dass sich die Doktrin im Laufe der Zeit entwickelt hat, sowohl in Russland und in China als auch in anderen autoritären Systemen. Bei den Medien selbst müsste ebenso einiges verbessert werden. Davon ist Professor Siliato überzeugt. Das, was fehlt, ist ein wenig der kritische Aspekt. Also, was passiert gerade, das ist okay, aber nicht 10 Minuten lang. Du musst ihnen sagen, was passiert, was passieren kann, warum etwas passiert ist. Was sind die Folgen? Was könnten die Lösungen sein? Auf mich wirkt es aber eher wie Propaganda, nicht nur eine russische. Ich sehe das Fehlen einer kritischen Analyse. Den Kampf gegen die gezielte Desinformation, den will Italien gemeinsam mit Europa führen. Dazu wird der Sicherheitsausschuss bald nach Brüssel fliegen.
Russische Propaganda in italienischen Medien. Jetzt ein Fall fürs Parlament, berichtet Elisabeth Pongratz. Alles von Relevanz ist einer unserer Leitsprüche hier in Medias Res, einer unserer Claims. Mediale Relevanz in diesem Fall, so wie die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg oder über die Klimakrise oder über die Berichterstattung in Sachen Julian und Bibi. Auch relevant, oder? Ein Promi-Pärchen und dessen Trennung. Bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, übernimmt unsere Kolumnistin. Die Relevanz des scheinbar Irrelevanten. Bitteschön.
Medias Res. Samira El-Wassil.
Eines der berühmtesten deutschen Promi-Pärchen hat am 21. Mai seine Trennung verkündet. Nach 13 gemeinsamen Jahren und 2 gemeinsamen Kindern haben Bianca und Julian Klaassen das Ende ihrer Beziehung erklärt. Gala, Stern, TZ München und der Spiegel berichteten. Und in den sozialen Netzwerken verblüffte Erschütterung. Wer? Fragen Sie jetzt nun vielleicht. Und ehrlicherweise war das auch meine erste Reaktion. Bianca und Julian Klaassen, besser bekannt als das YouTube-Traumpaar Bibi von Bibis Beauty Palace und Julienko. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen YouTuberinnen. Das Video, in dem sie beispielsweise damals ihre erste Schwangerschaft verkündete, erreichte fast 10 Millionen Views. Glücklichere Zeiten für die beiden damals. Jetzt nun also das Beziehungsende. Bibi und ich haben uns getrennt. Bibi hat sich getrennt, erklärte Julian Klaassen in einem Instagram-Video und Bianca alias Bibi bestätigte die Trennung. Warum bloß sollte mich das jetzt alles interessieren, fragen Sie jetzt vielleicht und vielleicht auch nicht zu Unrecht. Was will mir der Deutschlandfunk denn jetzt hier über Beauty-Bloggerinnen und Instagram-InfluencerInnen erzählen? Nun, abgesehen von den astronomischen Abrufzahlen ihrer Videos, von ihren fast 6 Millionen Followern auf YouTube, von 7 Millionen bei Instagram und ihrer insgesamt sehr, sehr erfolgreichen Karriere, könnte es sein, dass sie bereits unbewusst eines ihrer Kosmetikprodukte in der Drogerie gekauft haben, eine ihrer Seifen, Parfums, Lotions oder sogar ihren eigenen Kaugummi. Man könnte auch erwähnen, dass Bianca Klaassen auf Rang 9 der weltweit bestbezahlten Beauty-InfluencerInnen steht und in den Top 10 die einzige Beauty-Bloggerin aus Deutschland ist. Laut der Website Cosmetify verdient Bianca Klaassen pro Posting ca. 26.000 Euro. Die beiden sind also absolute deutsche YouTube-Schwergewichte und waren vielleicht Deutschlands digitales Promi-Pärchen Nummer 1. Was zu einem interessanten Phänomen führt. Plötzlich werden klassische Boulevardnachrichten mit ihren Abbildungen von Liebes- und Trennungsgeschichten Teil der Internetkultur und finden via Gala- und Sternberichterstattung ihren Weg zurück in den traditionellen Boulevard, wo es früher noch eine strikte Trennung gab zwischen dem, was in der Welt der Influencer stattfindet und dem, worüber etablierte Medien berichten, wäre es inzwischen ein borniertes publizistisches Distinktionsmerkmal, so zu tun, als hätten zwei so reichweitenstarke und eine Jugendkultur beeinflussende Figuren keinen Nachrichtenwert über die Grenzen des Internets hinaus. Wie groß der Impact dieser Trennung ist, und ich gebe zu, er ist größer, als ich erwartet hatte, zeigt sich an den Millionen Kommentaren und Reaktionen aufgebrachter, enttäuschter, trauriger und wütender Fans. Insbesondere bei Bianca, Bibi, Klaassen entlädt sich eine enorme Kränkung. Das Beziehungsende wird als Verrat am Publikum empfunden, das sich seit einer Dekade akribisch mit dem exponierten Privatleben der beiden auseinandersetzt und nun Auskunft über jede weitere intime Veränderung einfordert. Du hast dich verändert. Du bist nicht mehr dieselbe. Du bist falsch. Warum ziehst du dich jetzt so sexy an? Warum tust du uns das an? So und so ähnlich heißt es in den Kommentaren der Social-Media-Präsenz von Bibi. Und wissen Sie, woran mich das erinnerte? An die Reaktionen, als Helene Fischer und Florian Silbereisen ihre Trennung bekannt gaben und eine Welle der Wut über Fischer hereinbrach. Es waren teilweise exakt dieselben Formulierungen, dieselbe empörte Entrüstung über diesen Skandal, um ein glamouröses Happy End gebracht worden zu sein. Es zeigt sich, dass die privaten wie ökonomischen Wirklichkeiten der Unterhaltung und Prominenz unterschiedlich zwar sein mögen. Die parasozialen Beziehungen, also die Beziehungen, welche Fans zu ihren Idolen aufbauen und die Weise, wie sich dieses Fantum entwickelt und für eine Berichterstattung verwertet wird, sind dennoch nahezu identisch. Mit dem Influencer-Rezo nahmen wir vielleicht am stärksten eine Politisierung der Influencer-Kultur wahr. Mit Finn Kliemann wurden vielen möglicherweise zum ersten Mal die Ausmaße einer Influencer-Ökonomie bewusst. Und spätestens jetzt mit der Berichterstattung über die Trennung eines YouTube-Paares stellen wir fest, auch das Internet ist ein Boulevard.
Was ist Journalismus? Journalismus ist der vierte Pfeiler der Demokratie. Journalismus ist das Streben nach Wahrheit, nach Aufklärung und Gerechtigkeit. Aber für viele, die diesen Job ausüben, bedeutet Journalismus vor allem Unsicherheit und Geldnot. Tarifflucht der Verlage, Stellenabbau, ausgedünnte Redaktionen, Honorarkürzungen und Einsparungen. Wie belastend ist es für Kolleginnen und Kollegen mit einerseits der Verantwortung im Job, aber andererseits den schwierigen Bedingungen umzugehen? Darüber sprechen wir morgen unter anderem mit Isabel Bär. Sie ist seit 2019 Investigativjournalistin beim Medienangebot Funk und sie setzt sich für eine offene Debatte über psychische Gesundheit im Journalismus ein. Hier erzählt sie, wie die Belastung in ihrem Arbeitsalltag aussieht.
Das habe ich ganz zu Beginn meiner Laufbahn im Journalismus halt schon sehr schnell zu spüren bekommen, dass es einfach diese Sicherheit nicht gibt, dass es jederzeit sein kann, dass umstrukturiert wird, dass man seinen Job verliert oder auch eben, dass man sich nicht wirklich sicher sein kann bei den Auftraggebern, dass sie pünktlich bezahlen. Und das führt natürlich dann zum Nächsten, dass man versucht, besonders gut zu sein, dass man denkt, ey, ich muss jetzt das machen oder ich muss so krass sein, dass sie mich nicht hier rauswerfen können und dass sie vielleicht merken, dass sie mir eigentlich was Sicheres anbieten sollen. Und das führt wiederum dazu, dass man beginnt, sich selbst auch auszubeuten, also dass man Überstunden macht, dass man auf Abruf bereitsteht, dass man viel, viel mehr arbeitet als das, wofür man bezahlt wird. All das führt natürlich dazu, dass man enorm unter Druck steht.
Traumberuf mit Armutsrisiko. Journalismus zwischen Ideal und Selbstausbeutung. Das ist der Titel der Medias Res Christi Himmelfahrt Sonderausgabe morgen um 15.30 Uhr. Jetzt im Anschluss der Büchermarkt. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.